Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast ist eine oberösterreichische Ärztin, die uns auf unserem Weg zu persönlichem Wohlbefinden im Einklang mit unserer Gesundheit begleiten möchte. Höchste fachliche Qualität, Kompetenz und Diskretion stehen bei der Mutter von zwei Kindern an allererster Stelle. Herzlich willkommen, Dr. Andrea Osberger, Fachärztin für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Danke fürs Kommen. Meine erste Frage, die stelle ich all meinen Gästen am Beginn gleich, also die Podcast schon gehört haben, egal ob jetzt aus der Politik, aus der Kunstszene, Schauspiel, bleiben wir beim Sie oder gehen wir doch auf das kommunikative Du über?
Das Du ist in Ordnung.
Perfekt, vielen Dank. Andrea, was hat dich motiviert, dich auf die plastische Chirurgie zu spezialisieren?
Zunächst war für mich immer klar, dass ich ein chirurgisches Fach wählen möchte, weil ich mit meinen Händen arbeiten wollte. Und dann hat mich an der plastischen Chirurgie die Vielfalt fasziniert, weil man doch in nicht nur vielen Hautschichten unterwegs ist, sondern eigentlich eben überall am Körper.
Ab wann wusstest du überhaupt, dass du Ärztin werden wolltest?
Der ursprüngliche Wunsch war sehr bald da. Es gab da ein Schlüsselerlebnis. Mit 12 oder 13 hatte ich die Windpocken und wir sind damals zu unserem praktischen Arzt in Hinterstoder gegangen, wo wir gerade waren. Und bei dem habe ich dann auch später noch als Ferialpraktikantin gearbeitet. Und da kann man durchaus sagen, das war für mich ein Vorbild und Mentor. Ich habe zwar dann natürlich auch in der Schule noch andere Optionen mir überlegt, aber grundsätzlich ist es die Medizin geblieben.
Das heißt, du bist nicht familiär belastet, was die medizinische Nein. Ausbildung betrifft?
Nein.
Mhm. Welche Aspekte interessieren dich besonders an der plastischen Chirurgie?
Einmal die Möglichkeit, Lebensqualität zu verbessern oder wiederherzustellen. Das Wiederherstellende ist ein Punkt, aber eben auch die Vielfältigkeit. Wir sind ja als Persönlichkeiten alle sehr unterschiedlich und so ist auch unser Körper sehr unterschiedlich. Und auf diese Bedürfnisse speziell einzugehen und da individuelle Behandlungskonzepte zu erschaffen, ist eigentlich das, was für mich jeden Tag wieder neu und spannend macht an diesem Beruf.
Ist der Gang zur plastischen Chirurgin mittlerweile so wie der Gang zum Friseur so alltäglich?
Ich glaube, es ist grundsätzlich leichter geworden, es wird mehr darüber gesprochen, aber insgesamt in Europa würde ich sagen, es ist schon noch immer so ein bisschen ein Thema, wo nicht ganz so offen wie jetzt zum Beispiel in Brasilien umgegangen wird, aber es ist sicherlich etwas einfacher geworden und auch etwas salonfähiger.
Was sind denn die häufigsten Eingriffe?
Eingriffe würde ich jetzt gar nicht sagen, die meisten kommen eigentlich, weil sie frischer aussehen wollen. Und da gibt es ja mittlerweile eine sehr breite Palette an minimalinvasiven Behandlungen, um jetzt nur Botox oder Filler mal als Beispiele zu nennen. Aber jetzt, wenn ich die Eingriffe, also die operativen Eingriffe hernehme, ist es sicherlich die Oberlidstraffung, die den Blick einfach wieder öffnet und bei den Damen die Brust.
Wann nimmt man Botox, wann nimmt man Filler?
Botox ist ja ein Gift, das den Muskel lahmlegt oder beruhigt. Genauer gesagt hemmt es die Erregungsweiterleitung in der Muskulatur und somit können Falten, die durch Bewegung entstanden sind oder entstehen, minimiert oder entfernt werden. Beim Filler spricht man üblicherweise jetzt von der Hyaluronsäure. Man muss aber eigentlich dazu sagen, es gibt noch andere Fillerformen, aber einfachheit halber bleiben wir bei der Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ein Stoff, der grundsätzlich in unserer Haut vorkommt und Wasser speichert und somit Falten auffüllen kann. Er ist also idealerweise dafür geeignet für Falten, die jetzt nicht durch Bewegung entstehen, sondern für statische Falten oder überhaupt, um Volumen wieder aufzufüllen.
Welche Entwicklungen siehst du in den nächsten Jahren? Welche kommen noch auf uns zu in der plastischen Chirurgie?
Einerseits natürlich, dass Operationen noch minimalinvasiver durchgeführt werden können und die Ausfallszeiten sich dadurch reduzieren. Andererseits aber auch, jegliche Art von minimalinvasiver Behandlung, die sozusagen fast oder gar keinen Ausfall produzieren.
Du führst ja auch rekonstruktive Eingriffe durch. Auf was muss man da besonders achten?
Grundsätzlich für die Wundheilung ist es oder wäre es immer von Vorteil, wenn man sich eiweißreich ernährt und im Idealfall vielleicht dann noch Zink oder Selen. Das sind alles Stoffe, die für die Wundheilung wichtig sind. Und natürlich solche Dinge wie eben nicht zu rauchen, nicht mit einer frischen Narbe in die Sonne zu gehen, solche Dinge sollte man beachten.
Welche, da gibt es ja wahrscheinlich mehr Herausforderungen in der rekonstruktiven Chirurgie als in der normalen, alltäglichen, plastischen. Welche sind das?
Naja, Herausforderungen, würde ich jetzt einmal sagen, können gleichermaßen sein. Wenn ich jetzt die eher kosmetische, plastische Chirurgie hernehme, ist es sicherlich, dass eine andere Erwartungshaltung seitens der Patienten vorliegt. Und das kann durchaus herausfordernd sein, weil es vielleicht auch manchmal eine falsche Erwartungshaltung ist. Und in der rekonstruktiven, eher onkologischen, plastischen Chirurgie geht es dann eben darum, dass ich etwas wiederherstelle, aber auch möglichst onkologisch gerecht operiere.
Wie geht man da mit den emotionalen Belastungen der Patientinnen um?
Grundsätzlich glaube ich, ist das Wichtigste, sich Zeit zu nehmen. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo man ja eh oft immer alles schnell macht, ist Zeit, glaube ich, der wesentliche Faktor. Nicht nur die Zeit, dass man ordentlich aufklärt, sondern eben auch die Zeit zu nehmen, dass der Patient sich so öffnet und dass Beweggründe wirklich offensichtlich werden und dass die dann auch gut besprochen werden.
Wie wichtig ist da eine psychologische Vorbetreuung bzw. Nachbetreuung? Wie siehst du das?
Ich glaube grundsätzlich, es wäre bei manchen Thematiken sehr wichtig, ist aber eigentlich jetzt nicht unbedingt Voraussetzung. Ausnahme sind zum Beispiel die bariatrischen Eingriffe, also zur Erklärung, das sind Eingriffe, die zur Verkleinerung des Magens zum Beispiel, damit man Gewicht reduziert. Da ist es mittlerweile gefordert. Ich denke aber, dass es grundsätzlich vielleicht in der Zukunft einmal ein Thema sein wird, dass man sagt, okay, man macht da eine verpflichtende zusätzliche Beratung.
Die rekonstruktive Chirurgie hat sich ja in den letzten Jahren auch weiterentwickelt. Welche Entwicklungen siehst du noch oder was kommt noch an Innovationen?
Innovationen sind schwierig, oft werden ja Innovationen als neu verkauft, die eigentlich schon alt sind. Ja. Ich glaube, ja, dass letztlich darum gehen wird, etwas möglichst gleich mit Gleichem zu ersetzen. Da sind sicherlich so Dinge wie 3D-Druckvorlagen, wie es ja auch schon gemacht wird, ein Thema, wo man sagt, okay, dadurch fällt es mir vielleicht leichter, etwas nachzubilden. Man kann sich sicherlich mit der Digitalisierung da gute Unterstützung holen. Letztlich glaube ich aber in der Chirurgie geht es trotzdem auch immer auch um Übung. Also sicherlich kann jemand ein gewisses Grundgeschick haben, aber wenn ich die entsprechende Übung oder Routine habe, dann wird es trotzdem immer ganz ein wichtiger Punkt sein, damit Eingriffe sicher und effizient durchgeführt werden können.
Die Patientinnen werden ja immer jünger oder das kann man auch schon Kundinnen sagen teilweise. Wie geht man damit um? Beziehungsweise muss eine Patientin oder eine Kundin schon über 18 sein, um zu dir zu kommen oder braucht es da nur das Einverständnis der Eltern?
Grundsätzlich gibt es das Ästhetopä-Gesetz, das also eine ästhetische Operation vor dem 18. Lebensjahr nicht erlaubt. Das heißt, das Einverständnis der Eltern ist in dem Fall egal, weil es einfach grundsätzlich nicht erlaubt ist. Ich glaube auch, dass man, je jünger die Patienten sind, desto ausführlicher muss man aufklären, desto mehr muss man die Beweggründe hinterfragen, desto mehr muss man schauen, ist das jetzt eine Phase oder ist es tatsächlich auch eine medizinische Indikation? Also da ist ja die Bandbreite doch sehr hoch. Und bei den minimalinvasiven Eingriffen, also nicht den operativen, finde ich, muss man auch gut aufklären. Ja. Natürlich ist es dann noch viel schwieriger, weil halt da die Pharmaindustrie auch dahinter ist, also nur Stichwort jetzt ein Lippenspritzen. Es wird ja mittlerweile, auch wenn es in Österreich nicht erlaubt ist, von vielen durchgeführt. Also in Österreich darf man das grundsätzlich nur, darf das nur ein Arzt machen, der auch eine entsprechende Ausbildung hat und das macht ja auch Sinn, weil man kann ja auch Komplikationen hervorrufen. Und ich finde immer, es sollte jemand dann mit der Komplikation umgehen können, nicht nur mit der Spritze an sich. Und auch hier finde ich, muss man halt gut aufklären und abschätzen, was ist jetzt sinnvoll möglich.
Du hast ja selber zwei Kinder, Andrea. Wie würdest du damit umgehen, wenn du jetzt den Wunsch eines deiner Kinder bekommst, sag jetzt einmal, was Kleines machen zu lassen, Botox oder Hyaluron?
Gut, okay, das ist noch kein Thema, hoffe ich zumindest.
Wie alt sind die Kinder?
9 und 11. Aber grundsätzlich versuche ich ihnen jetzt schon, einerseits natürlich versucht man sie zu stärken, dass das Selbstwertgefühl gestärkt ist. Ist eh nicht so einfach mit den sozialen Medien. Aber ich glaube, da legt man den Grundstein dafür, dass sie ein gewisses eigenes Selbstbild entwickeln. Und dann, wenn es tatsächlich so wäre, dass sie jetzt etwas haben, wo ich sage, okay, ich verstehe, ich kann das nachvollziehen, ja, dann kann man darüber diskutieren. Und dann müsste man halt auch sich anschauen, wie sinnvoll ist es oder was wäre jetzt eine Möglichkeit, ja. Grundsätzlich kann ja Botox für verschiedene andere Dinge, wie zum Beispiel Migränebehandlung, auch eingesetzt werden. Und da kann es natürlich dann schon auch eben eine medizinische Mitkomponente haben. Und da kann man dann schon darüber diskutieren, natürlich, ja, wenn das sinnvoll ist, dann braucht man das.
Du bist ja als Ärztin wahrscheinlich beruflich sehr eingespannt, auch. Und du hast eben, wie wir gerade gehört haben, zwei Kinder, einen Mann. Wie schaffst du die Balance zwischen deinem beruflichen Alltag und deinem Leben als private Person?
Ja, das ist eh nicht immer einfach, aber ich glaube, da geht es mir wie ungefähr, weiß ich nicht, wie viel berufstätige Mütter es in Österreich gibt. Aber ich habe erstens eine gute Unterstützung von meinem Mann, von meinem familiären Umfeld. Der Satz quasi, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein Dorf. Also ein Dorf ist jetzt bei mir nicht gerade, aber es ist sicherlich so, dass da viele Leute mitspielen. Und ja, ich versuche halt, dass ich in der Zeit, wo ich für sie da bin, auch wirklich zu 100% für sie da bin. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Wie schaffst du es zu entspannen dann? Machst du Sport?
Ja, ich mache Sport, aber wirklich entspannen, glaube ich, gelingt mir am besten im Freien, in der Natur, im Garten, am Wasser, jegliche Art, ob das der Pool ist, ein See ist, das Meer ist, also diese Dinge entspannen mich und erden mich.
Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
Ich glaube, ich würde gar nichts anders machen. Ich bin eigentlich da recht zufrieden mit dem, was mein Weg bisher war und auch, was ich jetzt erreicht habe, und ich glaube, dass ich noch einen guten Weg vor mir habe, und ja, also ich würde jetzt gleich wirklich nichts ändern.
Das heißt, einen anderen Berufswunsch oder so hättest du niemals gehabt?
Ich habe mir schon einmal überlegt, auf die Kunstuni zu gehen, habe auch in der Matura-Jahr eine Mappe gemacht. Künstlerisch tätig zu sein im Sinne von Zeichnen oder etwas gestalten, zum Beispiel im Garten oder diese Dinge, das mache ich auch heute noch gerne, ist eine gute Entspannung. Aber jetzt als Hauptberuf, glaube ich, würde es mir zu wenig sein.
Aber du machst das ja auch eigentlich auch als Beruf.
Natürlich,
letztendlich, ja, weil du gestaltest Grad. Ja, dennoch.
Ja. Mhm. Ich habe das integriert.
Ja, absolut. Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
Familie, Fleiß und immer der Glaube, dass man mit einer gewissen Portion Hartnäckigkeit und Fleiß auch etwas erreichen kann. Könnte ich das jetzt eigentlich vereinfacht sagen.
Woran glaubst du?
Religiös jetzt oder?
Das darfst du dir aussuchen.
Also grundsätzlich bin ich römisch-katholisch getauft. Ich würde mich jetzt aber nicht unbedingt als strenge Katholikin bezeichnen. Ich glaube, dass es so etwas wie eine höhere Macht gibt, die uns manchmal leitet, manchmal auch bestimmt. Und dass wir aber trotzdem aus eigenem Antrieb sehr wohl auch unser Leben selbst gestalten können. Also wir brauchen uns nicht zurücklehnen und sagen, es ist alles vorherbestimmt, ich kann eh nichts ändern. Man kann sehr wohl was ändern.
Könntest du ein Statement abgeben zu einem Thema deiner Wahl, ob zu deinem Job oder irgendwas, was dich gerade beschäftigt? Was würdest du jetzt den Menschen da draußen sagen?
wenn man etwas wirklich machen möchte, nicht aufzugeben, wenn es vielleicht jetzt im ersten Moment unmöglich erscheint. Man hat, glaube ich, grundsätzlich immer eine Wahl. Manchmal ist vielleicht gewisse Dinge, kann man erst über einen Umweg erreichen. Aber wenn man dabei bleibt, dann erreicht man es eigentlich auch. Also dranbleiben und sich trauen.
Meine letzte Frage nun, Andrea. Was stimmt dich zuversichtlich?
Zuversicht heißt, dass ich meinen Kindern beim Aufwachsen zuschaue und sehe, wie sie sich zu selbstständigen Personen entwickeln und sicherlich ihr Leben und ihren Lebensweg gehen werden. Aber auch, dass ich mit dem, was ich jetzt schon erreicht habe, mir auch etwas aufgebaut habe, wo ich sagen kann, okay, ich kann auch stolz darauf sein. Und man muss auch zufrieden sein können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Zufriedenheit, dass man eben manchmal einmal 5 Grad sein lassen kann und sagen kann, okay, jetzt bin ich zufrieden mit dem, was ich habe.
Das waren sehr schöne Abschlussworte. Vielen Dank für dein Kommen, Dr. Andrea Osberger. Danke.
Danke.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.